Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Ich freue mich. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir wollen heute am Wochenende vor der Europawahl über diese Wahl reden. Und wir wollen über die EU reden, darüber, wie wir sie uns vorstellen, diese Europäische Union aus 27 Ländern, wie wir sie erleben, aber auch natürlich, was uns stört. Zwischen dem 6. und dem 9. Juni sind fast 400 Millionen Bürgerinnen und Bürger der EU zur Wahl aufgerufen. Das ist, muss man sich mal vorstellen, weltweit nach Indien die zweitgrößte demokratische Wahl. Die zweitgrößte demokratische Wahl weltweit, laut Wikipedia allein. 65 Millionen Wählerinnen und Wähler können in Deutschland zur Urne gehen. Schon die 16-Jährigen können wählen. Und was geht Ihnen so durch den Kopf, wenn Sie diese Zahlen hören, wenn Sie an die Europäische Union denken? Geht Ihnen da überhaupt irgendwas durch den Kopf oder ist Ihnen das ziemlich egal? Auch das würden wir gerne hören und mit Ihnen besprechen. Unter der 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer, kostenfrei aus den deutschen Telefonnetzen. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Was bedeutet Ihnen die EU? Gehen Sie zum Beispiel mit Ihren Enkeln wählen oder mit Ihrer Oma zur Wahlkabine natürlich nicht hinein? Also am 9.6. haben Sie in Ihrer Schule vielleicht über die Wahl gesprochen? Bitte teilen Sie mit uns Ihre Gedanken, mit uns. Das sind neben mir noch Professor Dr. Funda Tekin. Sie ist Direktorin des Instituts für Europäische Politik. Herzlich willkommen, Frau Tekin. Ich freue mich, dass Sie dabei sind.
Hallo, Frau Heise. Ich freue mich auch sehr.
Und Milad Tabesch, Gründer des Projekts Ruhrpott für Europäer. Der ist zugeschaltet aus Köln. Hallo nach Köln, Herr Tabesch.
Hallo aus Köln. Guten Morgen. Grüße Sie.
Die erste Frage, Frau Tekin. Nächste Woche ist Wahl. Haben Sie schon gewählt, Briefwahl, oder gehen Sie wählen?
Ich gehe auf jeden Fall wählen. Also wenn ich die Zeit habe und hier in Berlin bin, dann nehme ich meinen Wahlzettel und gehe ins Wahllokal, weil ich das auch tatsächlich eine sehr schöne Erfahrung finde. Und man hat dann auch noch ein bisschen mehr Zeit, sich nochmal Gedanken zu machen, was wähle ich denn in der Tat? Und tatsächlich diesen riesigen Wahlzettel von 35 Parteien dann in der Kabine einmal aufzuklappen, ist doch eine Erfahrung, die dann sehr schön ist.
Ich habe Briefwahlunterlagen mir bestellt, also ich weiß schon, wie viel mal gefaltet der Wahlzettel ist. Herr Tabesch, wie machen Sie es?
Ähnlich wie Frau Dr. Tekin, ich arbeite seit einem Jahr auf diesen 9. Juni hinaus und werde mir nicht die Spannung vorher nehmen lassen und alles daran setzen, am 9. dann aufzustehen und ins Wahllokal zu gehen.
Was Sie machen seit einem Jahr, weil Sie sagen, Sie arbeiten darauf hin, das werden wir heute auch erfahren in dieser Sendung. Und auch von Ihnen dann, wie groß eigentlich, weil Sie eben vor allem, dieses Jahr heißt Ruhrpott für Europäer, wie Sie vor allem junge Ruhrpottlerinnen davon überzeugen wollen oder ihr Interesse abfragen an der Europäischen Union. Das werden wir alles erfahren. Und wie groß das Interesse unserer Hörerinnen und Hörer ist, das interessiert uns natürlich auch. Also wie groß das Interesse an der Europawahl, was könnte sich aber auch danach vielleicht ändern, darüber, was wir an Europa schätzen, was wir schützen wollen, was uns stört. All das ist unser Thema heute hier im Deutschlandfunk Kultur bis 11. 0800 2254 2254, unsere Nummer. Oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de, unsere E-Mail-Adresse. Wir reden mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, und mit meinen Gästen. Funda Tekin sitzt hier mir gegenüber, ist Direktorin des Instituts für Europäische Politik, IEP. Frau Tekin, stellen Sie uns das Institut und die Aufgaben mal kurz vor, wenn Sie das kurz fassen können.
Ja, sehr gerne. Mal gucken, ob ich nicht zu lang sein werde. Aber in der Tat, das Institut für Europäische Politik gibt es in der Tat schon seit 1959. Unsere Aufgabe ist es, den europäischen Integrationsprozess zu begleiten, zu analysieren und auch dann entsprechend auch Empfehlungen zu geben. Wir haben gesagt, dass wir an der Schnittstelle von Wissenschaft, Politik, aber auch Zivilgesellschaft arbeiten, machen das in drei Bereichen: Forschung, Forum, Fortbildung, und verstehen uns dabei so ein bisschen als Knowledge Broker. Das heißt, für uns ist eine informierte Debatte zu Europa sehr wichtig. Also die Debatte an sich ist wichtig, ja. Und dann ist die informierte Debatte auch
das
wichtig.
Heißt, Sie gehen auch richtig rein in, was weiß ich, Bürgerversammlungen, oder wo informieren Sie unter anderem?
Na, wir haben verschiedene Konzepte, wie wir informieren. Wir haben Mittagsgespräche Gespräche für die Öffentlichkeit, wir haben andere Formen der Europagespräche, wir haben früher auch Bürgerdialoge organisiert. Also wir versuchen immer je nach Situation, und in so einem Wahljahr ist natürlich dann sehr intensiv für uns, und wir beschäftigen uns mit der Europawahl auch nicht erst seit zwei Wochen, sondern in der Tat schon seit längerem und versuchen das entsprechend zu begleiten. Was wir auch gemacht haben im letzten Jahr schon, ich glaube, das ist auch wichtig, das können wir später noch vielleicht auch vertiefen. Wir haben auch im letzten Jahr schon die nationalen Wahlen mit in den Blick genommen, weil natürlich auch die nationalen Wahlen für die Gestaltung in Europa wichtig sind. Wir haben einen Wahlmonitor aufgesetzt, wo wir dann Factsheets zu den einzelnen Wahlen entsprechend auch.
Dass Sie das auch ein bisschen vergleichen können.
Nee, also so ein bisschen die Stimmungstrend auch schon. Wie geht's denn los? Man darf ja nicht vergessen, dass auch die gewählten Regierungen auch in Brüssel dann auch die Politik mitmachen, im Rat und auch im Europäischen Rat. Ja.
Genau, wo entweder die Staatsoberhäupter oder die entsprechenden Ministerien sich auf europäischer Ebene treffen. Also das sind so die Aufgaben des Instituts für europäische Politik. Ähnliche oder vielleicht auch ganz andere Aufgaben hat sich Milat Tabeš gesetzt. Er ist Politikwissenschaftler und hat die Initiative Ruhrpott für Europa gegründet. Ich habe vorhin gesagt, Ruhrpott für Europäer. Nein, Ruhrpott für Europa. Das ist wirklich wichtig, Herr Tabeš. Schön, sagen Sie mal tatsächlich, was macht Ruhrpott für Europa?
Uns gibt es nicht so lange wie das IEP. Wir haben uns letztes Jahr gegründet. Ich hatte die Idee und später dann haben wir das Ganze realisiert in einem kleinen Team und sind gewachsen, dass wir herausfinden müssen, wie die junge Generation im Ruhrgebiet eigentlich mit Blick auf Europa, mit Blick auf die Europawahl denkt, welche Wünsche, Sorgen, aber auch Kritiken sie haben. Erstmals gilt bei dieser Europawahl das Wahlrecht ab 16. Gleichzeitig aber sieht die Situation nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa nicht gut aus, wenn es darum geht, die Werte Europas zu verteidigen. Und deswegen war mein Wunsch, wir müssen aus unserer Komfortzone raus und herausfinden, wie die vielen jungen Menschen denken, ihnen eine Stimme geben und signalisieren, eure Stimmen, eure Forderungen haben Gewicht und werden von Politikerinnen und Politikern gehört. Also lohnt es sich, mitzumachen, mitzuspielen, mitzureden, denn es geht auch um eure Zukunft.
Und da gehen Sie tatsächlich auch an Schulen ran, ne? Im Ruhrpott, weil Sie eben auch gerade diese Altersklasse 16, 17, 18 auch erreichen wollen. Und zwar, Sie selber haben einen Migrationshintergrund. Haben Sie viele Begegnungen eben gerade auch mit jungen Menschen mit Migrationshintergrund? Wie ist das Interesse an Europa?
Absolut. Um die junge Ruhrpott-Agenda für Europa zu erstellen, mussten wir viele Schulen besuchen. Wir haben eine Ruhrgebietsschultour durchgeführt im vergangenen Jahr. Und selbstverständlich, also wenn man im Ruhrgebiet unterwegs ist, Frau Heise, dann kommt man mit der gesamten Vielfalt des Ruhrpotts in Kontakt und wird dann auch mit kritischen Fragen begegnet, warum Europa denn eigentlich so wichtig sei, warum für die postmigrantische Gesellschaft Europa eine Chance sein kann, auch etwas, wofür man sich einsetzen muss, wofür man sich einsetzen sollte.
Was sagen Sie denn dann, wenn so eine Frage kommt? Was ist denn für die postmigrantische Gesellschaft, wie Sie sagen, also für die Kinder und Kindeskinder von Einwanderern? Warum ist Europa für die wichtig? Für die ist doch wichtig, wie ist die Schule vor Ort beispielsweise? Wie sind die Arbeitsmarktchancen?
Allen voran nenne ich das Offensichtlichste, nämlich das Motto, das Leitmotiv der Europäischen Union. Das nennt sich geeint in Vielfalt. Und wenn man auf den Ruhrpott blickt, dann findet man gelebte Vielfalt wieder, Frau Heise. Und diese gelebte Vielfalt, diese United in Diversity, ist gerade nicht nur im Ruhrgebiet, aber in ganz Europa steht sie unter Beschuss und wird kritisiert. Das Gift des Nationalismus, so nenne ich das immer, nimmt in Europa Fahrt auf. Und ich glaube, viele junge Menschen haben spätestens seit der Enthüllung der Korrektivrecherchen im Januar diesen Jahres das Gefühl, sie müssen was sagen, sie müssen aufstehen, sie müssen auf die Straßen gehen. Und hier kann Europa als Gegenrezept zum Nationalismus eine Alternative sein.
Kommt das in Ihren Diskussionen auch so raus, dass die Jugendlichen das so sehen? Oder mit was werden sie erstmal konfrontiert?
Ich wünschte, dass man sozusagen direkt diese eher, ich sag mal, wolkigen Diskussionen über Europa als Alternative zum Nationalismus einsteigen könnte. Leider ist das nicht der Fall, Frau Heise. Wir müssen bei ganz grundsätzlichen Sachen einsteigen. Oft ist Politikunterricht nur sehr wenig ernst genommen. Europabildung, wenn sie überhaupt stattfindet, ähnelt eher einer Europapoesie. Sie und dann, wenn überhaupt, an Gymnasien vermehrt. Also wir müssen mit ganz grundsätzlichen Sachen, welche Institutionen wählen wir überhaupt, woher kommt die Europäische Union, welche Verbindungen, und es freilich gibt es sie ja, gibt es zum Ruhrgebiet, zum Ruhrpott, also sozusagen zu unserer Heimat. Und dann kann man sukzessive in den späteren Phasen der Workshops mit anderen Themen einsteigen.
Wo Sie es gerade sagen, kann ich Frau Tekin gleich mal fragen. Weil ich meine, was wählen wir tatsächlich in Europa vom 6. bis 9. Juni, auch über 4 Tage?
Ja, also erstmal muss ich sagen, diese Vielfalt der Themen, die Herr Tabisch gerade genannt hat, die sehen wir auch in unseren Debatten. Und ich finde das auch recht natürlich, dass Menschen natürlich erstmal in ihren eigenen Kreis gucken, was betrifft mich. Und dann müsste man wirklich den nächsten Schritt auch noch machen. Was ist davon dann im Zweifel auch von Brüssel mit entschieden, glaube ich. Und ich glaube, das ist natürlich dann ein längerer Prozess. Und das muss dann auch entsprechend noch darüber muss informiert werden. Aber ich glaube, das ist wichtig. Und ich finde es auch gut, dass die Leute eben erstmal bei sich anfangen zu gucken, welche Themen sind wichtig für mich. Und darauf dann basierend auch ihre Entscheidungen treffen. Aber ich stimme auch dazu, Herrn Tabisch zu, dass man natürlich gerade Europa als Gegenkonzept zum Nationalismus sehen sollte und das eben auch kommunizieren sollte. Und ich glaube, wenn man eben dann sagt, man wählt, trifft die Entscheidung basierend auf meinen eigenen Themen, dann ist das die Wahl zum Europäischen Parlament nämlich wichtig, weil das Europäische Parlament in der Tat das einzige direkt gewählte Organ in Brüssel ist. Und das heißt, man wählt praktisch den Abgeordneten, ein Mitglied des Europäischen Parlaments, der dann natürlich auch in meinem Sinne mich repräsentiert und da auch entsprechend die Politik mitgestaltet. Das Europäische Parlament wählt dann auch den Kommissionspräsidenten. Das heißt, man hat dann natürlich indirekt auch schon wieder einen Einfluss darauf, welcher Kommissionspräsident gewählt wird.
Oder Präsidentin.
Entschuldigung, genau. Das ist eben auch noch wichtig und dann eben auch wissen, dass das Europäische Parlament ein wichtiger Mitgesetzgeber, wenn man das so nennen möchte, ist in Europa gemeinsam mit dem Rat. Und ich hatte ja schon gesagt, dass der Rat eben da, die sitzen die gewählten Regierungen und Minister drin. Das heißt, man hat diese zwei Kanäle sozusagen, um Einfluss auf Europa zu nehmen.
Und jetzt, nächstes Wochenende, wählen wir erstmal das Parlament. Ne? Und zwar an 4 Tagen in ganz Europa. Es ist tatsächlich unterschiedlich. Deutschland wählt am 9., am Sonntag, am 9. Juni. Ich glaube, die meisten europäischen Länder wählen an diesem Sonntag, aber einige eben auch schon vorher. Ne? Ist auch komisch, so eine Unterschiedlichkeit, oder?
Naja, es gibt halt noch nicht das Allgemeine, es gibt nicht die eine Europawahl. Man spricht zwar von der Europawahl, aber letztendlich sind es 27 einzelne Wahlen, auch wieder die anderen Regeln unterlegen.
Es sind auch nicht überall 16-Jährige als Wähler zugelassen. Es sind
nicht überall 16-Jährige zugelassen und, was vielleicht auch noch interessant ist, auch in Deutschland zum Beispiel gibt es keine Hürde, um ins Parlament einzuziehen, in anderen Ländern aber schon. Und deswegen, da gibt es wirklich auch Unterschiede, wie das Wahlgesetz ausgestaltet ist. Man arbeitet gerade daran, auch zu harmonisieren und das tatsächlich auf einen einheitlichen, eine einheitliche Basis zu stellen. Aber das ist aktuell noch die Situation.
In der Tat. Ich höre so im Hintergrund, Herr Tabisch, ich kann Sie ja nicht sehen, aber als ich gesagt habe, wir wählen an 4 verschiedenen Tagen alles Unterschiedliche, haben Sie so ein bisschen Kopf geschüttelt, oder?
Ja, ich habe den Kopf geschüttelt und würde Frau Dr. Tekin zustimmen und sogar noch ein bisschen kritischer oder drastischer das Ganze formulieren. Es ist keine eine Europawahl, sondern eher 27 nationale Wahlen, die dann im Nachhinein zusammengewürfelt und zusammengerechnet werden und auf Europaebene übertragen werden. Also wenn man zum Beispiel jetzt in Deutschland wählt, dann, Frau Heise, kann man nur deutsche Kandidatinnen und deutsche Kandidaten wählen. Und wir nennen das aber eine Europawahl. Hier in Köln, wo ich zugeschaltet bin, sehe ich andere Plakate von anderen KandidatInnen, als sie wahrscheinlich in Berlin sehen würden. Das heißt, wir haben das auch noch regional aufgeteilt, wobei in den Verträgen, in den Lissabonner Verträgen, die Grundlage, wie die Europäische Union gerade arbeitet, feststeht, dass die Abgeordneten das gesamte Unionsgebiet und alle Menschen in Europa repräsentieren sollten. Wir aber begreifen das noch so ein bisschen im nationalen Klein-Klein und das ist auch schon eine Forderung, die ich ganz persönlich habe. Nehmen wir sie endlich beim Namen, die Europawahl, und führen wir sie auch europäisch aus. Dann könnten wir nämlich auch Debatten haben zwischen Berlin, Köln, Warschau und Prag über die besten Lösungen und hoffentlich Rezepte für Europas Zukunft.
Da wollen Sie kurz was ergänzen?
Genau, da würde ich, also ich sehe das sehr ähnlich, aber ich würde schon auch sagen, dass man das vielleicht auch noch, diese nationalen Wahlen auch noch dann, auch inhaltlich dann auch noch weiter tragen kann, weil wenn man sich den aktuellen Wahlkampf auch gerade hier in Deutschland anguckt, dann fragt man sich manchmal, geht es eigentlich tatsächlich um Europa oder werden nicht auch in der Tat nationale Themen eher priorisiert? Und das ist so ein bisschen, dass das Europäische Parlament oder die Wahlen dazu auch als die sogenannten Sekundärwahlen angesehen werden. Und das ist noch
das
ein Problem.
Dass man es nicht so wichtig nimmt.
Ne? Das ist fernweg und das, man wählt eher national, um vielleicht auch eine Regierung abzustrafen entsprechend. Mhm. Also wir sind noch nicht da, wo wir gerne alle hinwollen, kommen wollen würden.
Wir sind noch nicht da mit unseren Gästen Funda Tekin und Milad Tabiş und mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern unter der 0800 2254 2254 hat uns Frau Bachmann-Günther angerufen. Frau Bachmann-Günther, schönen guten Tag, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Also, wir haben hier Europa schon fast so ein bisschen weiterentwickelt. Liegt Ihnen Europa am Herzen?
Ja, total. Unheimlich wichtig.
Warum?
Ich bin jetzt schon 60 und ich kenne noch Zeiten, wo es ein bisschen anders war. Ich weiß, wie unheimlich toll das war, als ich mit dem Personalausweis nach Großbritannien fliegen konnte das erste Mal und ohne irgendwie Schwierigkeiten. Das ist also erstmal diese ungeheure Freiheit, die durch das Reisen möglich ist und dann auch als junge Frau dann schon mit Interrail und solche Sachen sich Europa ertasten, Länder kennenlernen, die Sprachen. Ich meine, aber das, was für mich viel wichtiger ist, also das ist der angenehme Nebeneffekt, würde ich mal sagen, viel wichtiger finde ich, dass es ein Friedensprojekt ist und dass es ja angefangen hat mit einer Wirtschaftsgemeinschaft nach dem Krieg, weil man eben vermeiden wollte, dass es wieder zu Konflikten zwischen Frankreich und Deutschland kommt. Und diesen Aspekt einfach mehr in den Blick zu nehmen und zu sagen, was sind denn eigentlich die Ursachen für Kriege? Meistens sind es ja Wirtschaftsfragen, Handelsfragen. Und da haben wir, finde ich, mit der Europäischen Union einen wahnsinnig großen Schritt gemacht. Und also als Friedensprojekt und als politisches Projekt, na klar, da ist noch Luft nach oben. Ne? Ich meine, wir haben die Kommission, aber die Staaten regieren natürlich noch ganz schön rein. Aber ich will das nicht schlecht reden. Also ich bin froh über das, was wir haben. Und ich finde, es müsste unbedingt weiterentwickelt werden.
Wie nehmen Sie das wahr? Also haben Sie es weitergegeben? Sie sagen, Sie sind 60, vielleicht haben Sie ja Familie, Kinder oder
ja,
auch,
na klar, total.
Sind
mein
die?
Sohn,
ja?
Mein Sohn, der ist jetzt 32, der war im Vorstand des Europäischen Jugendforums.
Auch
der
engagiert.
Ja, also der ist vor Corona war der zuständig für Nordafrika und die Ukraine, also im Osten. Der ist in Kiew gewesen, bevor der Krieg war. Also der hat alles noch erlebt, dass er fliegen konnte und die Kontakte nach Nordafrika und so weiter. Dann kam Corona als großer Einbruch. Und ich glaube, das ist ein großes Problem auch immer noch, dass die jungen Leute, die jetzt nachwachsen, gar nicht wissen, was da für eine Freiheit drin steckt. Dass man das vermitteln muss. Also ja. Ich mache das an der Schule, ich bin Lehrerin.
Das war jetzt auch so eine Frage. Ist das an Schulen eigentlich momentan, also jetzt so vielleicht ein, zwei Wochen vor der Wahl, ist das ein Thema? Bei Ihnen ja.
Also ich mache es in meinem Unterricht, ich bin eine Religionslehrerin, von daher habe ich jetzt nicht den Politikunterricht, aber ich bin eine sehr politisch denkende Frau und das, was vorhin kam mit dem Einheit in Vielfalt, das ist für mich auch mein theologischer Ansatz, also auch ökumenisch. Wir können nur miteinander, wenn wir unsere Unterschiede akzeptieren und die dann gemeinsam lesen. Also wie kriegen wir es hin, in unserer Verschiedenheit eine Einheit zu generieren? Ja, und da kann man ja beim Grundgesetz schon anfangen, brauche ich jetzt nicht, geht zu weit, aber also man kann das gut verbinden im Religionsunterricht, gar keine Frage, vom Menschenbild her.
Also Sie machen es zum Thema, weil das ist ja häufig zu selten Thema, ne, Europa. Wo informiert man sich eigentlich über europäische Themen? Ist ja auch sowas, wo wir hier vielleicht heute ein bisschen weiterkommen. Aber was ich Frau Tekin, Sie fragen wollte, Frau Bachmann-Günther hat eben die Corona angesprochen und Junge, hat Corona so einen Einbruch gegeben kann man das schon absehen vielleicht? Oder hat Corona was mit dem Europagefühl gemacht?
Ja, also die Pandemie hat, da würde ich eher so verschiedene Faktoren nennen, aber die Pandemie hat definitiv einen gesellschaftlichen Einbruch gebracht hat und man war sozusagen auch unzufrieden mit der Politik der Regierung, aber dann natürlich auch mit der Politik allgemein Europas. Also ich glaube, das ist wirklich etwas, wo man sagen kann, die Polarisierung in der Gesellschaft ist stärker geworden und auch eher der Populismus hat sich im Zweifel auch durchgesetzt. Also da sieht man einen ganz starken Einbruch Umbruch auch in der gesellschaftlichen Ebene. Ich wollte aber nochmal, Frau Bachmann-Günther, Sie haben so viele interessante Aspekte gerade aufgeworfen. Ich wollte nochmal auch auf das Friedensprojekt nochmal zurückkommen und die Idee, weil ich stimme Ihnen dazu, dass Europa natürlich und die Europäische Union das wirklich das beste Beispiel ist, wie man eben dann Frieden auch sichern kann durch wirtschaftliche Integration. Ich erwähne dann immer auch noch, dass schon, ich glaube, das war 2014, als die Europäische Union den Friedensnobelpreis bekommen hat. Und das hat die Europäische Union natürlich auch bekommen, um sie an dieses Friedensnarrativ, was bis dahin gar nicht so wichtig gewesen ist, nochmal zu erinnern. So von wegen, da war doch was und wir haben uns doch eigentlich zusammengetan, weil wir Frieden in Europa sichern wollten. Jetzt ist Europa aber nun nochmal herausgefordert in einen ganz anderen geopolitischen Herausforderungen. Das war 2014 schon durch die Annexion der Krim, fing das an. Aber jetzt mit dem Krieg in der Ukraine sind wir wirklich herausgefordert, auch uns zu gucken, wie man dieses Friedensnarrativ auch in Zweifel neu ausgestalten kann. Und dann sind wir vielleicht bei der Zeitenwende von Herrn Scholz auch.
Also deshalb unser Thema heute, EU-Wahl in Krisenzeiten. Was für ein Europa wollen wir? Frau Bachmann-Günther, danke für Ihren Anruf.
Ja, und gerne.
Herr Tabisch, Sie wollte ich schon fragen. Mhm. Wir haben ja eben also dieses Interesse der einer unserer ersten Hörerin beispielsweise und Vielfalt und so weiter, haben wir alle schon betont. Was hat eigentlich Ihr Herz so für die Europäische Union erwärmt?
Ich bin, Frau Heise, in einer Familie geboren und aufgewachsen, die selbst wiederum nicht in Europa geboren und aufgewachsen ist. Meine Eltern kamen Anfang der 90er Jahre aus Afghanistan, in meinem Fall nach Bochum, nach Deutschland. Und sukzessive mussten auch aufgrund der Lage vor Ort Geschwister meiner Eltern, Bekannte und Verwandte ebenfalls fliehen. Und sie alle kamen aus guten Gründen nach Europa und gingen nicht zum Beispiel in benachbarte Länder, weil sie neben dem Frieden, den wir vorhin auch von Frau Bachmann erwähnt, nach Europa kamen, sondern auch, weil andere Sachen Europa garantierte, wie zum Beispiel die Würde des Menschen, die Möglichkeit, ein Leben in Freiheit zu leben, sagen zu können, was man möchte am Abend, ohne die Angst zu haben, dass am nächsten Morgen es an der Tür klopft.
War das Thema bei Ihnen in der Familie? Also so
all, all das war Thema bei uns in der Familie. Und vor allem
schon als Kind politisiert so ein bisschen.
So ist es. Für mich konnte es nicht besser kommen, Frau Heise. Ich war jede Schulferien im europäischen Ausland, weil die Verwandte mal in Finnland, in den Niederlanden, in Schweden oder in Tschechien, Polen unterkamen. Und so kam ich sehr, sehr früh in den Kontakt mit Europa und mit dem europäischen Projekt. Und nach den Schulferien hatte ich immer die besten Stories im Stuhlkreis, weil ich da sagen konnte, wisst ihr, wie es zum Beispiel in Warschau oder in Malmö ist, während die anderen sagen oder nur erzählt haben, in Anführungszeichen, wie sie zum Beispiel in Köln waren.
Also okay, gleich Europa auch erlebt, also den politischen Hintergrund geliefert bekommen und dann eben haben Sie vor einiger Zeit dann das Gefühl gehabt, ich muss mich aber wirklich einsetzen und haben eben die Initiative gegründet. Ne? Also das heißt, Sie sehen eine gewisse Gefahr oder ist das einfach aus Liebe zu Europa, diese Initiative entstanden?
Ich hatte das Privileg, oder was heißt Privileg, dass meine Verwandtschaft quer in ganz Europa verteilt. Ich konnte diese europäische, diese Freiheit leben, diese Grenzenlosigkeit. Aber es gibt viele Menschen, die gar nicht aus Bochum, aus dem Ruhrgebiet oder aus Deutschland herausgekommen sind. Das heißt, dieses Privileg, Europa zu erleben, zu verstehen, nachzuvollziehen, gar nicht hatten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass eben genau jene fundamentalen Säulen Europas, ich habe sie vorhin erwähnt, weswegen meine Eltern mal nach Europa gekommen sind, gerade in Gefahr stehen vom Nationalismus und von den Wertevorstellungen des Nationalismus. Damit kommt ja einher oder geht einher ein Verständnis von Klimaschutz, ein Verständnis vom Frauenbild, Homophobie und. All das kommt dazu. Und ich glaube, im Kern ist Europa aber ein Projekt gewesen, es wurde formuliert, vor sozusagen der Realisierung von Minderheiten, vormals Angehörigen von Minderheiten, als Gegenrezept zum Beispiel der Einheitlichkeit von Sprache, von Kultur, gar von Blut. All das gab es seinerzeit, diese Vorstellungen des aufkeimenden Nationalismus. Und seinerzeit, ich denke zum Beispiel an Stefan Zweig, der sozusagen als Jude gesagt hat, nein, wir brauchen eine geistige Verbrüderung Europas. Wir, die Minderheiten, geben jetzt mal den Ton an. Ich glaube, das kann man zu großen Teilen auf die heutige Zeit übertragen.
Also gerade auch sich als Minderheit berufen zu fühlen, bestimmte Dinge dann zu verteidigen. Ähnlich schreibt unser Hörer Volker Riehl. Er schreibt, er arbeitet als Dozent in Juba in Südsudan und er habe seinen Urlaub so gelegt, dass er am 9. Juni in Berlin zur Wahl gehen kann. Er schreibt, ich arbeite seit 25 Jahren in vielen Teilen Afrikas als Entwicklungshelfer. Je länger ich in Afrika lebe und arbeite, schätze ich den politischen Wert und den sozialen Frieden in Deutschland und in Europa. Ich lebe hier in einem Umfeld, in dem abends Ausgangssperre ist, in dem ich die Stadt aus Sicherheitsgründen nicht verlassen darf und Überlandreisen und Überfällen, von wegen Überfällen nicht möglich sind. Mit meiner Stimmabgabe, schreibt Herr Riehl, möchte ich einfach sicherstellen, dass Europa weiter so existiert. Also etwas sehr Ähnliches, er hat uns geschrieben. Und am Telefon ist Peter Bruckmann. Schönen guten Tag, Herr Bruckmann.
Ja, guten Tag.
Wie sieht es bei Ihnen aus, Europa? Was sehen Sie, wenn ich für Sie frage, wie ist Europa?
Europa ist für mich ganz wichtig. Ich denke, was Europa mir bedeutet, ist, das ist schon genannt worden, Einheit in Vielfalt. Letztlich erwachsen aus einer doch ähnlichen Wurzeln, kulturellen Wurzeln, Christentum und Aufklärung gepaart mit Wissenschaft und kultureller Vielfalt. Und das bedeutet mir sehr viel. Ich muss dazu sagen, dass ich auch das große Glück hatte, in meiner Biografie schon früh die Vorzeuge von Europa zu erleben. Ich war als junger Mensch, hatte ich die Möglichkeit, einen Postdoc an der Uni in Paris zu machen. Habe dadurch schon die Vielfalt ein bisschen kennengelernt, aber auch die Freundlichkeit, in diesem Fall unseres Nachbarlandes. Und habe dann später noch darüber hinaus die Möglichkeit gehabt, beruflich in vielen Hauptstädten Europas herumzukommen und auch an der europäischen Gesetzgebung der Luftreinhaltung mitzuarbeiten.
Europäische Gesetzlichkeit der Luftreinhaltung, habe ich das richtig verstanden? Ah, okay. Ja. Und da gab es bestimmt viele Auseinandersetzungen, oder?
Ja, aber, und das fand ich sehr gut, es war ein Kreis, meistens ein beratender Kreis von Wissenschaftlern. Es wurde da wirklich aufgrund von wissenschaftlichen Fakten gerungen und weniger Interessenpolitik gemacht. Und dann später kam natürlich die Politik noch oben drauf. Wir haben ja nicht die Gesetze zu Ende formuliert, sondern die mussten dann natürlich vom Europäischen Rat dann und vor allen Dingen natürlich auch vom Parlament angenommen werden. Aber die wissenschaftliche Basis, die konnten wir legen. Und da habe ich dann erlebt, dass da wirklich wissenschaftlich auf Faktenbasis auch gerungen wurde.
Sie haben etwas erwähnt, wo ich gleich nochmal Frau Tekin nachfragen möchte. Sie haben Ihren Postdoc in Paris gemacht und das ist schon sehr lange her. Frau Tekin, wie hat sich das jetzt inzwischen entwickelt? Es gibt Erasmus-Programme, es gibt Schüler aus der Studienjahre, Austausch von Lehrlingen. Wie entwickelt sich das eigentlich?
Naja, in der Tat, da hat sich viel getan. Also das heißt auch gerade mit Anerkennung von Abschlüssen, der Bologna-Prozess. Also da sind wirklich viele Dinge, wo dann Europa zumindest auch in dem Bereich oder auch in der Bildung zusammenwachsen kann. Ich weise dann aber immer noch darauf hin, dass gerade so diese Erasmus-Programme zum Beispiel, das ist nur ein sehr kleiner Anteil von Studierenden, auch wenn man das jetzt nur bei den Studierenden betrachtet, die das tatsächlich auch in Anspruch nehmen. Und ich glaube, wir immer so in dieser Europa-EU-Bubble oder Blase, wir nehmen das so als selbstverständlich hin. Und deswegen, was für mich auch wichtig ist, es wurde ja schon viel genannt, warum Europa wichtig ist und auch die Europäische Union wichtig ist, das Werteverständnis. Das teile ich alles. Auch das freie Reisen wurde schon genannt. Aber ich glaube, man muss auch so ein bisschen dann nochmal wieder weiterdenken und sagen, was bedeutet denn auch oder welchen Mehrwert bringt Europa auch für Personen, die vielleicht weniger mobil sind, die jetzt nicht unbedingt davon profitieren, dass man jetzt an den Grenzen nicht mehr lange warten muss. Da muss man dann im Zweifel dann nur sagen, naja, aber auch keine Grenzkontrollen, die haben dann wieder Einfluss auf Lieferketten, auf den Handel entsprechend. Also ich glaube, da muss man das schon ein bisschen breiter fächern insgesamt. Und deswegen glaube ich immer, dass man gerade, wenn man von dem Mehrwert von Europa auch redet, eher auch darauf hinzuzeigen, dass es so viele Selbstverständlichkeiten gibt, die als selbstverständlich angenommen werden. Und das ist für jeden Menschen sozusagen unterschiedlich. Und dass man sich da nochmal wirklich fragt, was wäre denn eigentlich, auch wenn die EU vielleicht nicht da wäre.
Und das Gegenteil vorstellen.
So ein bisschen das Gegenteil, also wirklich so das andere Szenario, um dann eben zu überlegen, was bringt mir Europa und wie möchte ich dann damit auch in die Zukunft.
Herr Bruckmann, haben Sie das jemals gemacht, sich mal vorgefragt, wie wäre es für mich, wenn es Europa, EU nicht gäbe?
Ja, schon. Ich denke, wir brauchen nur in die Zukunft zu gucken. In der ja aufziehenden multipolaren Welt haben wir als einzelner Nationalstaat auf die Dauer gar keine Chance. Wir sind zu schwach. Wir haben nur dann eine Chance, unsere Werte auch zu verteidigen und vielleicht auch zu leben, die ja in der weltweit, wie wir wissen, gar nicht unbedingt überall geteilt werden, wenn wir tatsächlich unsere Vielfalt in Einheit bewahren und damit letztlich auch deutlich stark genug sind, im Grunde genommen uns zu behaupten.
Das würde ich gerne vielleicht auch nochmal wirklich in der Tat unterstreichen, weil man jetzt eben auch sieht, dass die ganze Debatte sehr global geworden ist. Auch wenn man Macron irgendwie jetzt anhört, der natürlich sehr stark sagt, Europa muss auch sich in der multipolaren Welt als souveräner Akteur behaupten können. Das ist sehr wichtig. Man darf dann aber auch nicht die Basis vergessen. Das heißt, wenn die Europäische Union eben kein starkes rechtsstaatliches Fundament hat, in der EU, aber auch in jedem einzelnen Mitgliedstaat, wenn wir nicht zusammenarbeiten, wenn wir nicht tatsächlich auch Demokratie fördern und uns auf unsere Werte besinnen, dann können wir auch nicht der souveräne Akteur sein, was gerade die globale Ebene erforderlich macht.
Ja, kann ich voll zustimmen.
Herr Bruckmann, danke für Ihren Anruf und ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Und nächste Woche, dann brauche ich Sie natürlich nicht aufzufordern, zur Wahl zu gehen.
Nee, ich bin Wahlhelfer.
Sie sind Wahlhelfer, okay. Dann einen guten Tag am 9.6. auf jeden
Alles
Fall.
Gute.
Und ich begrüße am Telefon Uwe Jan Junghans. Schönen guten Tag, Herr Junghans.
Guten Tag. Ich war gerade in der Küche.
Sie waren gerade in der Küche und hören uns aber trotzdem zu. Ihr Herz schlägt für Europa oder haben Sie eher was Kritisches anzumerken?
Also ich kann viel kritisieren, aber natürlich schlägt mein Herz für Europa. Ich habe ja eine Weltkarte hängen, die hat mir meine Mutter mal geschenkt. Originalfoto aus dem Weltraum von 1990. Mhm. Und da sieht man die riesige Landmasse von Afro-Eurasien, also Afrika, Europa und Asien, die zusammenhängt. Und Europa ist so klein und so winzig. Andererseits sind wir der reichste Kontinent. Und ich würde es gar nicht als Kritik sagen, sondern ich denke, wir sollten großzügiger werden. Meine Eltern sind noch vor dem Krieg geboren. Meine Mutter wurde ausgebombt, mein Vater vertrieben. Die haben nach dem Krieg, wie selbstverständlich, Deutschland wieder aufgebaut. Dann kam die Teilung, dann kam wieder die Einheit. Also die haben ganz anders gedacht. Die haben gesagt, Uwe, wir sind in der Welt, wir hängen alle zusammen, wir müssen uns austauschen, wir müssen auch dieses Dogma überwinden, dass wir nur die Reichen fördern. Denn gerade im Zuge des 75. Jahrestages des deutschen Grundgesetzes stelle ich fest, auch im Titel des Grundgesetzes, das zwar steht, Eigentum verpflichtet, aber wir haben vergessen zu definieren, was heißt das denn? Und wir schleppen in Europa einen riesigen Sack von Armut mit, vor allem von Kinderarmut. Hier in Deutschland hat uns die Agenda 2010 einen unglaublichen Ballast hinterlassen von Generationen, die gar keine Chance bekommen haben, bis heute nicht und die auch wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten keine Chance bekommen. Und das müssen wir überwinden. Das können wir aber nur überwinden, wenn wir mit den anderen Kontinenten und vor allen Dingen mit Afrika als neuer aufblühender Raum oder nicht neu, aber als aufblühender Raum, wenn wir mit Asien uns austauschen, wenn wir uns aus den Schatten Amerikas rausbewegen. Denn wir haben uns natürlich auch in dieser Hängematte Schutz durch Amerika ausgeruht.
Wenn ich Ihre Adresse richtig lese, dann rufen Sie aus Leipzig an.
Genau.
Sind Sie jetzt nach Leipzig gezogen oder haben Sie in der DDR gelebt?
Ich bin 100 Meter von hier geboren, also in der Uniklinik geboren, Sachstraße aufgewachsen, wohne jetzt hier 100 Meter weiter.
Leipzig über alles.
Ich war viel in der Welt unterwegs, aber mein Leipzig lobe ich mir.
Ja, weil das ist ja nochmal interessant. Also so, Sie haben die EU dann ja seit eben 1989 erlebt. Aber Sie haben gesagt, Ihre Eltern haben immer gesagt, überhaupt größer denken, haben das schon zu DDR-Zeiten gesagt, Ihnen da schon so einen europäischen Gedanken mitgegeben?
Also ich bin übrigens vor der Mauer geboren, 3 Monate vor der Mauer, Mai 61. Alleine durch die Kultur, mit der ich groß geworden bin, bin christlich erzogen, ich bin bürgerlich, mit der bürgerlichen Aufklärung, Hegel, Goethe, Schiller, Beethoven, Bach, da merkt man auch die Verbindung in alle Räume. Wir sind zum Beispiel, ich staune immer, dass wir von Anti-Judentum oder Antisemitismus reden. Unser Nobelpreisträger, frisch gekürt, Herr Päbo, der schwedische Forscher im Max-Planck-Institut hier in Leipzig, der vor 10 oder 12 Jahren den Neandertaler-Genom erforscht hat und mittlerweile herausgefunden hat, dass die gesamte Europa, Indien und Nordafrika hängt die genetische Herkunft oder kommt die genetische Herkunft von der Levante. also das Gebiet zwischen Syrien und Ägypten.
Jetzt werden wir sehr kleinteilig oder großteilig.
Dass er festgestellt hat, dass also alle, die wir uns Franzosen oder sonst wie nennen, dass wir alle aus diesem Gebiet stammen nach der letzten Eiszeit, von wenigen Männern und Frauen abgestammt. Also wenn wir diesen Gedanken, dass wir alle Brüder und Schwestern sind, wir singen es ja in der europäischen Hymne, aber wir leben es nicht. Ja? Wir leben immer noch in diesen Grenzen, wir gucken immer nach Polen kritisch oder nach was weiß ich wohin, nach Holland oder nach Russland oder nach... Also wir leben diesen Gedanken der Brüder- und Schwesterlichkeit nicht, wir leben den Gedanken der Religiosität, mein Gott, ich krieg's kaum raus. Also wenn ich auch noch als Christ sagen darf, Jesus ist Jude, das heißt, wenn wir eine christliche Kultur haben, haben wir auch eine jüdische Kultur, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und wenn wir da mal rangehen, dann entziehen wir den Dummschwätzern nicht nur den Nährboden, sondern viele von den Mitläufern begreifen, dass es also wirklich um mehr geht.
Gedanken von unserem Hörer Uwe Jan Junghans. Dankeschön, Herr Junghans, für Ihren Anruf. Unser Hörer Herr Junghans hatte uns ja ein breites Tableau aufgemacht, wie er auch Europa sieht. Herr Tabisch, Sie wollten darauf noch reagieren.
Ich wollte ihm zustimmen und nochmal aus der Entfernung danken, dass er das erwähnt und aufgemacht hat. Es gibt diese falsche Einschätzung nach wie vor in der Bevölkerung, dass man glaubt, Europäerinnen und Europäer sich einsetzen für das europäische Projekt. Das können nur diejenigen, die in Westdeutschland, gar in westlichen freien Demokratien aufgewachsen sind. Oder vielleicht sogar Teil der Mehrheitsgesellschaft sind. Nur die können Europa authentisch oder glaubhaft verteidigen. Ich würde sagen, das Gegenteil ist der Fall. Diejenigen, die Erfahrungen gemacht haben, autoritären Regimen gelebt haben oder Familien haben, die in autoritären Regimen gelebt haben oder in korrupten Regimen oder in Ländern, vor denen sie geflohen sind, Krieg und Terror, all das sind auch Menschen, gerade diese jungen Menschen, gerade diese Menschen sind, ich glaube, gute Impulsgeberinnen und Impulsgeber für das europäische Projekt, dass es nicht als selbstverständlich erachtet werden sollte. Und wir, glaube ich, können da einen großen Beitrag zu leisten.
Sie mit Europa für Europa gehen ja in Schulen und gehen ja in Gespräche und haben ja vorhin auch gesagt, dass es gerade eben ganz viele Kinder eben der postmigrantischen Gesellschaft sind. Kommen dann genau solche Gedanken auch auf, die Sie jetzt auch gerade äußern? Also so mit so familiären Erfahrungen dann tatsächlich da so kurz schließen können?
Absolut. Es gibt in unserem Workshop eine Frage, die wir stellen. Bitte positioniert euch auf der linken oder auf der rechten Seite des Raumes, wenn ihr entweder in Europa mehr den Frieden oder die Demokratie schätzt. Und dann gibt es erstmal langes Grübeln bei den Schülerinnen und Schülern und früher, ich mache meine europapolitische Bildungsarbeit seit 7 Jahren, früher waren viele junge Menschen in der Ecke der Demokratie und hätten gesagt, nein, für mich ist es wichtig zu wählen zu dürfen, mitbestimmen zu können, wer denn die Geschicke des Landes oder Europas Zukunft leiten kann. Und jetzt mit Blick auf das, was in der Ukraine passiert, mit dem Einmarsch Russlands, erleben wir einen Shift und viele junge Menschen gehen jetzt in Richtung Frieden und erzählen dann von ihren Eltern, was sie sozusagen erlebt haben, was zu Hause am Esstisch besprochen wird und dass ihnen das Angst macht, dass das auch Realität in Europa werden könnte.
Erfahrungen, die Milad Tabesch sammelt in seiner Initiative Ruhrpott für Europa. Unser Hörer Christoph Küster ist am Telefon und Sie beschäftigen sich als Berufsschullehrer mit Europa. Was machen Sie für Erfahrungen, Herr Küster?
Ja, guten Tag. Also ich bin gelernter Tischler-Schreiner und bilde Tischler-Schreiner aus in Mittelhessen. Und wir haben da ein Projekt mit unserer Partnergemeinde in der Bretagne, also in Frankreich, und schicken Auszubildende von hier dort für ein 4-wöchiges Betriebspraktikum und empfangen französische Auszubildende bei uns hier in der Region Mittelosthessen. Und das ist natürlich Europa pur.
Das ist toll zu hören, weil ich immer nur meistens von Schüleraustausch höre oder eben von Studierenden. Frau Tekin nickt, das ist der Großteil, ne? Weniger. Das tatsächlich Lehrlinge
auch. Genau, das ist tatsächlich das, was man prominent mitbekommt. Aber es gibt in der Tat Erasmus-Programme auch für Auszubildende. Und wenn ich richtig informiert bin, gibt es das auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das heißt, es gibt wirklich in verschiedenen Bereichen die Chance für einen auch längeren Austausch.
Herr Küster, wie groß ist denn das Interesse Ihrer Berufsschüler?
Also wir waren überrascht. Wir hatten eine Anfrage gestellt an zwei Klassen. Also die Auszubildenden mussten über 18 sein. Das war der Wunsch der Franzosen. Und wir hatten drei Schüler und von denen waren fünf, sechs, die unbedingt hätten hinwollen. Mhm. Und wir mussten eine Auswahl dann treffen auf fünf, uns reduzieren. Und wir hätten, wenn wir noch die jüngeren Jahrgänge mitgenommen hätten, also nochmal bestimmt vier, fünf Kandidaten gehabt, die auch nach Frankreich gewollt hätten.
Toll. Und wie tief geht das dann? Also dieses so, da sprechen Sie ja wahrscheinlich nicht nur über dann Frankreich oder die Bretagne, sondern auch über die EU, über Europa?
Selbstverständlich, soweit es in unserem Politikunterricht eben mit Platz und Raum hat. Aber ich finde, das ist mitunter doch sehr abstrakt und theoretisch und ich finde es einfach so geil, also entschuldige den ganzen Ausdruck.
Begeisterung darf immer geäußert werden.
Wenn ich meine Auszubildenden sehe mit einem breiten Grinsen im Gesicht, wenn sie da durch die Betriebe wuseln und das Holz auf der Schulter tragen. Und ein Auszubildender, die zwei, die sind in Brest in einer Werft, in einem Bootsbaubetrieb, wo sie historische Segelschiffe reparieren. Und der junge Mann, der schleppt die schweren Planken und mit viel Manneskraft wuppen die an die Gerippe, also an die Spanten der Schiffe ran und das mitten prominent auf der Mole in Bresthafen.
Toll.
Und so geil, dieses Bild.
Bevor jetzt gleich die Nachrichten kommen, Herr Küster, eins würde mich aber noch interessieren. Wie steht es denn dann eigentlich mit der Anerkennung von Schulabschlüssen und Berufsabschlüssen in der EU? Haben Sie da auch was mit zu tun?
Wir hoffen natürlich, dass dieses Vorbild des dualen Systems, also mit unserer Ausbildung, also die französischen Kollegen, die sind alle begeistert und die wollen natürlich unsere Jungs am liebsten und die Damen natürlich auch abwerben für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen dort. Und unser Beispiel, das duale System, ist eben ein leuchtendes Vorbild. Also das erlebe ich auch in Spanien oder eben in Frankreich. Und da muss ich mir immer wieder auf die Schulter klopfen, was wir da Tolles haben.
Ist ja auch schön, wenn man mal einfach stolz sein kann und dann eben weitergeben kann. Dankeschön, Herr Küster, für diese ganz praktischen Einblicke in Europa und Arbeit mit der Europäischen Union. Dankeschön.
Schön, dass Sie das Thema aufgegriffen haben.
Ja, das machen wir gerne. Also Grüße nach Fulda. Anerkennung von Abschlüssen, Frau Tekin, das ist doch sicherlich ein ganz wichtiges Thema, wenn man sagt Interesse an der EU, oder?
Auf jeden Fall, das kann ich nur ganz kurz beantworten.
Wie durchlässig ist das?
Die Anerkennung meinen Sie jetzt? Also meinen Informationen nach ist es schon so, dass man, wenn man im Ausland studiert hat, eben auch in anderen Ländern das anerkannt bekommen kann. Es gibt auch Doppelabschlüsse mittlerweile zwischen Deutschland und Frankreich zum Beispiel, entsprechende Doppelmasterprogramme, die auch immer mehr dann nachgefragt werden. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Und eben einen Austausch über Erasmus, ja, dann eben auch Arbeitnehmende, Arbeitnehmerinnen oder eben Auszubildende, Auszubildende hier im Gespräch über die EU-Wahl, was für ein Europa wir uns wünschen. 0800 2254 2254 ist die Telefonnummer, mit der Sie sich beteiligen können und die Frau Föhringer-Droset gewählt hat. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Kleinen Moment, ich steige vom Rad.
Sie steigen vom Rad, bitte. Ja. Steigen Sie vom Rad. Sie haben uns beim Radfahren dabei. Das ist ja auch eine schöne Vorstellung. Gerade auf dem Weg wahrscheinlich zum Einkaufen oder so. Ich weiß nicht, ob Sie die Sendung noch weiter verfolgen können. Ich hatte ja am Anfang mal gefragt, ob Sie sich auch schon mal, wenn Sie irgendwo gefragt wurden, wo kommen Sie denn her, als Europäerin vorgestellt haben. Und ich glaube, Sie tun das, oder?
Genau, das mache ich nicht immer, aber sehr, sehr häufig. Das bringt mein Job als Stadtführerin mit sich.
Aha.
Und es trifft auch zu, weil ich eben in vielen Ländern gewohnt habe oder in einigen, sagen wir mal so, in einigen.
Wenn Sie als Stadtführerin, führen Sie ja durch Ihre Heimatstadt. Ich glaube, Sie rufen aus Berlin an, ne?
Genau.
Und dann stellen Sie sich als Europäerin vor, ja? Nicht als Berlinerin, nicht als Spandauerin.
Wenn ich so gefragt werde, wo kommen Sie denn her? Mhm. Ich bin in Stuttgart geboren, habe da aber wenig Bezug zu. Und ich habe viel Bezug zu den emotional, zu den Orten, wo ich gelebt habe. Und deshalb passt das sehr gut.
Und die liegen über ganz Europa verstreut.
Genau, Ost und West.
Wie blicken Sie denn auf Europa und auf den Zustand momentan?
Mich besorgt die Situation, die kritische Stimmung. Hm. Und es könnte daran liegen, dass die Menschen eben zu sehr in ihrer eigenen Suppe bleiben. Hm. Und deshalb finde ich das empfehlenswert, dass junge Leute anderswo hinkommen. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass es so Schulprojekte gibt, wo die Menschen früh in andere Länder kommen, die möglichst unterschiedlich sind. Ja. Damit man die andere Sichtweise einnehmen kann.
Das, auf den Punkt wollte ich gleich noch kommen, aber ganz kurz mal eine Nachfrage. Wenn Sie sich da Ihren Führungen als Europäerin vorstellen, und zwar Sie sagen, Sie nehmen so eine kritische Europa-Stimmung wahr, auch bei solchen Führungen, dass die Leute sich dann daran irgendwie reiben, dass sie sich als Europäerin vorstellen, kommen solche Gespräche zustande?
Nee, das eigentlich nicht. Irgendwie sind... Die Menschen, die ich treffe, die sind immer meistens sehr entspannt.
Aufgeschlossen.
Aber weil es halt auch Urlaub ist.
Wahrscheinlich, ja. Ne? Urlaub in einer anderen Stadt eben. Sie haben gerade einen Punkt angesprochen, Frau Tegin, der Ihnen auch auf der Seele brennt. Eigentlich aus der eigenen Suppe rauskommen, war das Stichwort.
Sie meinen jetzt den Rechtsruck, den man sieht? Oder,
aus der eigenen Suppe rauskommen, also über den Tellerrand gucken können durch Europa eben.
Naja, also vielleicht gehe ich erstmal nochmal darauf ein, weil jetzt zwei Aspekte gekommen sind, Austausch und Jugend. Und ich glaube, wenn man sich die Herausforderungen, die es heute zu lösen gilt, anschaut, dann ist es wirklich wichtig, dass man eigentlich die Politik für die junge Generation auch macht. Wenn man an Klimapolitik denkt, zum Beispiel jetzt die Friedenssicherung oder auch Wohlstand, das ist alles, sind alles Politiken, die tatsächlich die junge Generation entsprechend dann auch mit betrifft, weil sie es im Zweifel später auch ausbaden müssen, glaube ich. Deswegen finde ich auch, wenn wir jetzt anfangs gesagt haben, dieses Mal darf in Deutschland ab 16 schon gewählt werden, dann finde ich das gut und richtig. Austausch finde ich auch, dass das eben etwas ist, was über den eigenen Tellerrand herausschauend eben ein guter Ansatz ist. Und wir am IEP haben schon bei der letzten Europawahl und dann auch, als Deutschland die Ratspräsidentschaft in der EU hatte, junge Leute zusammengebracht, aus Deutschland und Frankreich anderen Ländern, um gemeinsam sozusagen ihre Ideen für Europa zu entwickeln in einem begleiteten Prozess und diese dann auch an die politischen Stakeholders heranzutragen. Mhm. Und das war zum einen sehr wichtig, weil wir dann gesehen haben, wo sind die Unterschiede in den Vorstellungen auch von Europa.
Nennen Sie mal so ein paar Unterschiede.
Naja, also es ist letztendlich so, dass auch gerade bei den französischen Studierenden oder auch Schülerinnen eben dann eher tatsächlich auch dann Migration zu der Zeit noch ein sehr wichtiges Thema war, was dann im Zweifel in Deutschland noch gar nicht so wichtig war. Und wenn man jetzt eben auch sieht, wir haben jetzt ein sogenanntes Spinelli-Forum, wo wir uns mit italienischen Young Leaders und Young Leaders aus Deutschland, die miteinander verbringen, das ist natürlich immer sehr pro-europäisch gedacht, aber in Italien gibt es natürlich eine ganz andere Regierung auch hier als in Deutschland und das muss mit diskutiert werden dann auch.
Mhm. Frau Droset, Sie haben gesagt, dass also die Leute immer sehr entspannt sind also und gerade dem europäischen Thema zugeneigt. Das würde mich nochmal interessieren, sind das eigentlich ältere, jüngere oder alle Altersgruppen, die Sie führen?
Querbeet,
also
Querbeet, ja.
Weil wir jetzt gerade das Thema auch Jüngere und Europa, wie erleben Sie das?
Also wenn wir so Schulklassen haben oder so, dann kommt man schon irgendwie so eine Art, weiß nicht, ob Desinteresse das richtige Wort ist, beobachten, aber sie werden halt so ein bisschen mitgeschleift. Aber wenn ich zurückdenke, trägt mich doch vor allen Dingen das, was ich in jungen Jahren erlebt habe. Das prägt mich sehr, sehr stark. Und das ist dann vermutlich auch bei anderen so. Hm. Und deshalb lohnt sich da jede Investition. Und mir hat es sehr gut getan, mit knapp 18 woanders zu leben.
Ja. Herr Tabisch, ich höre Sie im Hintergrund sich dazu äußern.
Gerne. Ich möchte, Frau Drose, was Sie vorhin gesagt haben mit dem Desinteresse bei der jungen Generation vielleicht ein bisschen umformulieren in fehlende Augenhöhe. Man sagt ganz oft, junge Menschen seien unpolitisch, sind weit entfernt von diesen Themen, mit denen wir uns heute auseinandersetzen. Ich glaube, es ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass die Jugend sehr politisch ist. Alles, was wir gerade zum Beispiel haben wir heute Abend, das Champions League-Finale mit dem BVB. Und es gibt, glaube ich, einen großen Sponsor, der einsteigen will, eingestiegen ist. Das wird heiß diskutiert in den sozialen Medien. 5 Tage nach der Europawahl ist die Fußball-Europameisterschaft. Fußball, ein höchst politisches Politikum. Man denke nur an die Katar-WM mit dem legendären Foto der Fußballmannschaft und der Hand vor dem Mund. Oder jetzt ganz jüngst, die Nummer 44 wurde gestrichen oder es gab dann ein neues Zahlenmuster, weil sie zu nah oder zu viele Ähnlichkeiten mit den SS-Runen hatte. Und ich glaube, wenn wir solche Themen, das sind politische Themen, in den Klassenzimmern, Stichwort Augenhöhe, ansprechen, darüber reingehen und sagen, hey, an was erinnert es denn das überhaupt? Und was war das denn für eine historische Zeit? Und warum gab es danach etwas wie die europäische Integration? Europa war ja die Verwirklichung von nie wieder. Eine europäische Verwirklichung von einem nie wieder, das bis heute anhält. Und dann, glaube ich, ist das Desinteresse ganz schnell weg. Dann hat man große Augen, weil man auf Augenhöhe spricht und die Leute es mit irgendetwas in ihren Algorithmen auf Social Media verbinden können.
Also ein ganz anders abholen die jungen Menschen, wenn man das Thema Europa anspricht. Ja. Frau Drose, danke schön, dass Sie diesen Gedanken überhaupt erstmal hier reingebracht haben. Also mit Ihren Erfahrungen und Sie als Europäerin vorstellend. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch und danke für die Sendung.
Ja, bitte gern und fahren Sie vorsichtig mit dem Fahrrad, passen Sie auf. Ich begrüße jetzt Manfred Wiesener am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Wiesener.
Ja, schönen guten Tag, ich grüße Sie ebenfalls. Ich mache es ganz kurz. Bitte? Mir fehlen die Informationen der EU über erstens Großprojekte der EU. Da gab es vor von der Leyen mal so ein Pamphlet über 2000 Projekte. Ich sehe das als sehr sinnvoll an, solche Großprojekte zur Beseitigung oder Verringerung von Arbeitslosen. Uns entgeht da sehr viel, Arbeitspotenzial. Zweitens wollte ich darüber mal Auskunft haben, was kann die EU regeln, wenn es darum geht, dass A, Betriebe zum Beispiel aus Deutschland wandern, B, in Deutschland entwickelte neue Technologien bezahlt mit Entwicklungsgeldern aus Deutschland wandern. Zum Beispiel die Nachfolgebauelemente der Photovoltaik. Und C, hätte ich noch gern, was regelt die EU in Frage Reparaturtechnik? Das ist auch eine neue Sache, rausgekommen, dass wir die wieder brauchen. Reparaturbetriebe werden kaum noch, oder Leute werden kaum noch ausgebildet in Richtung Reparaturtechnik. Ich komme aus der Branche, bin Rundfunk- und Fernsehmechaniker und leider schon im Rentenalter.
Ja, aber eben an wirtschaftlichen Themen weiter interessiert. Ich habe also mir 4 Punkte notiert. Also auf jeden Fall, vielleicht fangen wir beim ersten an. Ich weiß nicht, ob wir jetzt ganz durchkommen durch Ihre Fragen, Herr Wiesener. Also die Großprojekte. Wie informiert die EU eigentlich über den Stand von ihren Großprojekten, Frau Dicken?
Ja, das ist natürlich schon mal sehr interessant zu hören, dass das dann nicht tatsächlich auch bei den Bürgern und Bürgerinnen entsprechend ankommt. Mhm. Ich glaube, aktuell, jetzt gerade in diesem Sommer, gibt es eine sehr gute Möglichkeit, sich darüber zu informieren, weil ja gerade die neuen Strategien, strategischen Agenten formuliert werden von den Institutionen in Brüssel. Auch wenn jetzt die neue Kommission eben gebildet wird, dann wird die Präsidentin dann entsprechend die Planung machen, die Portfolios verteilen. Frau von der Leyen hatte damals sogar offene Briefe an jeden einzelnen Kommissar, Kommissarin geschrieben, um wirklich zu sagen, okay, das sind die Projekte, die wir uns vornehmen. Sie hat damals die Kommission als eine geopolitische Kommission ausgerufen.
Aber es ist dann ja auch interessant, also für jemanden wie Herr Wiesner oder uns alle, zu erfahren, was ist aus diesen Projekten geworden.
Genau, und dann werden eben die Sachen abgearbeitet im legislativen Prozess. Darüber wird auch berichtet. Das ist natürlich muss man sich kleinteilig heranziehen. Ich glaube, das, was man dann am ehesten mitbekommt, ist eben, wenn es zum Beispiel auch Schwierigkeiten in Abstimmungen im Rat gibt, zum Stichwort Verbrennungsmotor, wo Deutschland ja auch erst eigentlich zugestimmt hat, dann wieder kurzfristig dann erstmal wieder dagegen gestimmt hat. Also, dass das dann entsprechend so auch in den Medien transportiert wird. Aber es gibt die entsprechenden Mitteilungen der Kommission. Kommission und auch aus Brüssel. Man muss sich das aktiv heranziehen.
Ja. Ist ja eigentlich auch ein bisschen nachteilig, ne? Dass man also so.
Wobei eine Sache auch, mir auch noch einfällt: Es gibt die Rede zur Lage der Nation, die von der Leyen im Europäischen, also weil sie aktuell die Kommissionspräsidentin ist, alljährlich im September im Europäischen Parlament hält. Die wird öffentlich übertragen. Die kann man sich danach auch noch durchlesen. Und da wird eben darüber berichtet, was bisher passiert ist und was die Planung fürs nächste Jahr ist.
Darf ich hier kurz einsteigen?
Bitte.
Ich wollte
ohne, daran, dass wir die anderen Fragen vergessen.
Okay, ganz schnell. Ich wollte daran ansetzen. Ich glaube, kritisieren sollte man nicht, dass es eine jährliche State of the Union-Rede von Frau von der Leyen gibt. Kritisieren sollte man viel eher, dass diese Rede dann jedes Jahr in 27 verschiedene Linsen, nationale Linsen, bewertet und betrachtet wird. Mir fehlt, und das beantwortet auch so ein bisschen die erste Frage, eine europäische Linse, eine europäische Perspektive auf das, was gerade in Europa passiert, was Europa gerade macht und wo Europa gerade dran arbeitet. Immer schauen wir aus nationalem Blickwinkel heraus, was ist drin für mich, was ist drin für das Land oder das jene oder ein anderes Land. Ich glaube, das sorgt dann dafür, dass wir uns zerfeddern oder zerheddern und nicht so genau wissen, was macht sie denn jetzt.
Also Herr Wiesner, Sie haben den Finger in die Wunde gelegt. So, die nächste Frage oder die nächsten Fragen gehen in Richtung Arbeitsmarkt. Was kann die EU tun, wenn Betriebe aus Deutschland abwandern wollen, Frau Tekin?
Naja, ich glaube, das ist erstmal tatsächlich relativ schwierig von der EU-Seite aus, da in nationale Politiken in dem Bereich gerade auch rein zu regieren, weil sie da eben nicht die entsprechende Kompetenz hat. Aber ich glaube, was man auch oder wo man den richtigen Rahmen auch setzen kann, und das spielt so ein bisschen auf die Rechtsstaatlichkeitsdebatte ab. Und da haben wir jetzt gerade die Debatte auch mit Ungarn, wenn eben Unternehmen in Ungarn aktiv niederlassen wollen, dass es da eben entsprechende Regelungen gibt, die es gerade den Unternehmen schwierig machen, da aktiv zu werden. Das ist natürlich so ein bisschen genau das Gegenargument zu dem oder zur Frage, die jetzt gerade gestellt wurde. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass dann entsprechend das Investitionsumfeld stimmt für die entsprechenden Unternehmen, dass sie eben dann also Standortpolitik betreiben, ja, dass man dann eben auch in den Ländern bleibt.
Herr Wiesner, geht es Ihnen eigentlich um Standortpolitik des einzelnen Landes, also in Deutschland in diesem Fall? Oder geht es um Standortpolitik europaweit? Ist es Ihnen daran gelegen, dass die Arbeitsplätze in Europa bleiben?
Deutschland ist natürlich dafür ganz bekannt, dass wir beispielsweise noch Betriebe haben, die zum Beispiel auch in der Ukraine arbeiten oder auch in Russland sind. Die Banken, die Deutsche Bank oder die Corona-Bank, die ist in Moskau noch nach wie vor natürlich hier Gelder gesperrt. Und um so eine Frage geht es, gibt es da nicht irgendwie ein Mittel, dass das also in dem Sinne gar nicht nochmal deutsch ist, sondern das Land denn das dafür übernimmt? Oder ich weiß nicht, wie man das so regeln kann, aber
wir gehen
dabei Arbeitsplätze verloren.
Ja, aber das sind jetzt natürlich sehr unterschiedliche Bereiche, die Sie ansprechen, aber vielleicht können wir das Thema Arbeitsplätze in Europa halten, aufgreifen.
Naja, also ich glaube, letztendlich geht es ja, das ist ja auch das Prinzip des Binnenmarkts, ne? Das ist die Niederlassungsfreiheit, das ist die Arbeitnehmerfreizügigkeit, die gibt es und die hat letztendlich ja auch zu generell auch einer Wohlfahrtssteigerung auch im Binnenmarkt allgemein gesehen. Das ist dann natürlich geführt, das ist natürlich dann ein bisschen oberhalb gedacht, aber ich glaube, dass sich, wenn man jetzt über die EU allgemein spricht, man schon gucken muss, ob man da entsprechend nicht auch Europa als solches attraktiver machen kann, und das ist eben dann auch so Fachkräfte Mangel ist dann ja der nächste Punkt, der da hineinspielt, und das hat dann wieder auf die Migrationspolitik dann auch wieder Auswirkungen, dass man dann eben überlegen sollte, wie man eben dann auch im Zweifel auch den Fachkräftemangel ausgleichen kann und entsprechend dann auch die Unternehmen in der EU halten kann. Vielleicht kann man aber sagen, dass da die Corona-Pandemie auch eher so ein bisschen diese Stichwort Lieferkettenverkürzung ja auch gebracht hat und dass man da schon auch versucht hat, so ein bisschen wieder alles zumindest näher an die EU und den Binnenmarkt heranzubringen, damit man eben nicht zu diesen ganzen Lieferengpässen kommt.
Also ein interessantes und schwieriges Thema, was die Wirtschaft betrifft. Herr Wiesner, danke schön für den Anruf und für die Aspekte, die Sie da reingebracht haben. Olaf Spillner ist am Telefon. Herr Spillner, schönen guten Tag.
Guten Tag. Ich möchte ein Thema aufgreifen, was bisher nicht so beleuchtet war, nämlich die gemeinsame europäische Agrarpolitik. Ich wohne hier in der Gemeinde Altellin. Das ist eine Gemeinde von unter 400 Einwohnern. Da sind vor 3 Jahren 50.000 Schweine verbrannt.
Mecklenburg-Vorpommern sind sie, ne?
Europas modernste Ferkelfabrik. Ein Großteil des Haushalts geht ja für Subventionen für Agrar drauf. Und diese Subventionen haben es auch möglich gemacht, dass diese Anlage hier entstanden ist. Gearbeitet haben hier Rumänen und Polen. Und wenn man die Agrarpolitik mal genauer anguckt, dann hat es vor kurzem auch in den Medien laufend Berichte gegeben, das sah aus wie Bürgerkriegszustände in Brüssel, als die Bauern mit ihren Treckern ihre großen Demos gemacht haben. Mhm. Da gab es also einen massiven Widerstand gegen europäische Politik und letztendlich das Naturschutzgesetz bis heute immer noch nicht auf europäischer Ebene durchgesetzt wurde, hat damit zu tun.
Herr Spillner, das, was Sie erzählen, spricht das jetzt gegen die EU oder sind das die Schwierigkeiten der EU?
Die EU macht möglich, dass Riesenbetriebe entstehen, die kleinen kaputt gehen und dass diejenigen, die davon sozusagen profitieren, die Straßen blockieren können. Also wenn man sich die Bilder anguckt, was da in Brüssel los war oder auch in Frankreich, es sah aus wie ein Aufstand. Die haben mit Güllekanonen also über hier nach Verwaltungsgebäude beschossen und
wir haben die Bilder sicherlich alle noch im Kopf.
Reifen angezündet. Das waren Bilder, die kannte ich nur sozusagen, wenn irgendwo Barrikaden brennen. Und sie haben sich aber durchgesetzt damit. Dann frage ich mich, was ist das für ein Europa? Das passt nicht ganz zu dem, was ich bisher so an positiven Bildern gehört habe in der Sendung. Also es gibt dort einen beträchtlichen Widerstand und der kommt komischerweise von denen, die das meiste Geld bekommen.
Interessanter Gedanke, ne? Also vielleicht, Frau Tekin, wollen Sie reagieren?
Also genau, das finde ich einen sehr interessanten und auch relevanten Aspekt, den Sie hier aufwerfen. Zum einen spiegelt das genau das wider, was ich eingangs auch gesagt hat. Die Europathemen, die jeder irgendwie wahrnimmt, ist genau das, was man selber erlebt. Und Sie haben das jetzt gerade mit den Agrarprotesten auch genau vor Ihrer Haustür entsprechend auch die Auswirkungen erlebt. Und dann eben diese ganzen Bilder, die wirklich auf einmal waren diese Proteste da und die waren in Polen, die waren hier in Deutschland, auch hier in Berlin waren die Blockaden, die waren in Spanien, in Frankreich und natürlich in Brüssel, wo das Ganze dann kulminiert ist. Mein Eindruck hier war auch so ein bisschen, dass es in jeder nationalen Debatte andere Gründe gab, warum es letztendlich so explodiert ist. Hier war es die Agrardieselsubvention, die gestrichen werden sollte. Das heißt auch die Verbindung wieder mit der Klimapolitik, der Energiepolitik, die da zusammengekommen ist. Und natürlich auch in Polen auch die Angst, Sie haben das gerade erwähnt, das sind ist der Bereich, der sehr viel Geld erhält. Und da geht es natürlich auch um Umverteilung und die Angst davor, wie es in Zukunft, wenn die Gelder vielleicht wegfallen sollten, dass dann der gesamte Betrieb zusammenbricht. Und das ist aber letztendlich etwas, ne, jeder hat das Recht, dann auf die Straßen zu gehen, um zu versuchen, da eben seine Interessen auch zu bekunden und da entsprechend auch im Zweifel die Politik mit zu beeinflussen.
Mhm. Herr Spillner, was machen denn solche Gedanken mit Ihrem Umgang mit der EU? Gehen Sie wählen oder sind Sie enttäuscht?
Schon gewählt und zwar per Briefwahl. Also wenn ich in der Wahlkabine diesen ganzen Zettel durchlesen soll und jeder würde das so machen, die Zeit würde gar nicht reichen. Also ist es strukturell gar nicht möglich, dass jeder in der Wahlkabine das machen kann. Und es sind strukturelle Zwänge, die dafür sorgen, dass die großen Betriebe immer größer werden, die kleinen immer mehr verschwinden und dass man dann also auch die Leute aufhetzen kann, weil sie unzufrieden sind. Aber eigentlich muss man strukturell was ändern. Immer größer, immer weiter. Das läuft letztendlich wirklich darauf hinaus, dass man nicht in 1000 Jahren, sondern in 100 Jahren diesen Planeten verlassen soll, wie das ja ein berühmter Mann im Rollstuhl schon mal gesagt hat. Und ich finde, das ist ein Weg in die falsche Richtung. Immer größer ist falsch.
Immer größer ist falsch, sagt Olaf Spillner. Aber Europäer sind Sie nach wie vor, der EU nach wie vor zugetan.
Ich bin hier dienstältester Gemeindevertreter. Nächstes Mal bin ich nicht dabei. Ich habe 2 Legislaturperioden Vorsprung von denen, die nach mir kommen. Also ich bin ein politisch interessierter Mensch, aber ziemlich desillusioniert, leider.
Herr Spillner, aber danke, denn das ist ein wichtiger Aspekt, eben auch gerade mal die Herausforderungen der EU und vielleicht auch da, wo es genau hakt, anzusprechen. Danke dafür hier in dieser Sendung. Lara Krall, sie hat eine ganz praktische europäische Frage. Ich habe dank Europa meine Tischlerausbildung in Frankreich gemacht. Interessant, ne? Tischler hatten wir jetzt eben vorhin schon mal den Austausch. Also Tischlerausbildung in Frankreich gemacht, eine neue Sprache gelernt, tolle Erfahrungen gesammelt. Ich lebe nun seit 5 Jahren in Frankreich. In einem Jahr ziehe ich wieder nach Deutschland. Zurzeit plane ich mit meinem französischen Freund, ebenfalls Tischler, eine wandernde Werkstatt auf einem LKW zu bauen. Meine Frage, wenn wir einen Betrieb in Frankreich gründen, dürfen wir dann auch in Deutschland arbeiten oder gibt es internationale Betriebe? Das ist eine ganz schön detaillierte Frage, Frau Tekin, können Sie dazu was sagen?
Also erstmal muss ich sagen, spannendes Projekt. Gratulation zu dieser Idee. Ich finde das wirklich sehr toll. Ich bin jetzt nicht die Expertin, was tatsächlich mit Niederlassungsfreiheit entsprechend einhergeht. Ich kann da nur sagen, dass die Idee schön ist.
Wo findet sie Informationen? Niederlassungsfreiheit, das Stichwort vielleicht einfach mal.
Also ich würde erstmal tatsächlich bei den französischen Behörden anfangen, um zu sagen, ne, wenn ich in ein französisches Unternehmen habe, wo darf ich überall arbeiten und meine Dienste anbieten und dann im Zweifel auch tatsächlich bei der Europäischen Kommission mal gucken, was dann entsprechend an Gesetzgebung auch gibt.
Also Frau Krall, wir finden es spannend, aber können detailliert nicht auf Ihre Frage antworten. Das tut uns sehr leid und können nur auf die Informationsseiten eben zum Beispiel der Europäischen Kommission verweisen. Am Telefon begrüße ich Michael Krüger. Schönen guten Tag, Herr Krüger.
Ja, wunderschönen guten Tag. Ich rufe hier aus Lauenburg, an der Nähe von Lauenburg. Mhm. Wir sind hier am schönen Länderdreieck zwischen Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Ich möchte einfach ein bisschen was dazu sagen, also zur EU-Politik, überhaupt jetzt auch zur Wahl. Es ist hier da momentan ja so, dass hier in Deutschland momentan es wirtschaftlich nicht so gut geht. Unser Wohnungsmarkt bricht zusammen, unsere Infrastruktur auch. Und da möchte ich an sich mal ein Gegenmodell vorstellen. Es wird immer nur positiv dargestellt, die EU. Das würde für uns unwahrscheinlich was bringen. Und ich nehme mal das Land, die Schweiz, unser Nachbarland an. Die sind vollkommen neutral. Denen geht es wirtschaftlich sehr gut. Die haben nicht unsere Infrastrukturprobleme. Fängt an, dass die Züge pünktlich sind in der Schweiz, die aus Deutschland kommen, unpünktlich. Und ich gehöre auch einmal, bin auch Angehöriger gewesen einer Partei mal, die an sich mal gegen diesen Zentralismus war, die Grünen. Die waren früher, wie sie sich gegründet haben, gegen den Zentralismus EU. Und ich meine, das hat uns nicht viel gebracht, die EU. Für uns jedenfalls nicht.
Mhm. Die Eindrücke von Herrn Krüger. Mhm. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, EU, da haben Sie ein Gleichheitszeichen zu Zentralismus. Also Sie haben das Gefühl, dass da von einem Zentrum aus agiert wird. Nicht, dass die 27 Länder gemeinsam sich Regeln setzen, sondern dass eine Regelung zentral ausgegeben wird und Sie als einen Bürger in Deutschland nicht erreicht.
Darf ich da was zu sagen?
Bitte. Jetzt hat er aufgelegt. Ja. Vielleicht das Thema können wir ja trotzdem aufnehmen. Also Herr Krüger hat aufgelegt, ist von der Bildfläche verschwunden, aber das Thema ist ja da.
Genau.
Also genau diese Angst vor der Zentralregierung, also nicht in die Regionen zu gucken, habe ich jetzt daraus gehört.
Ja, und natürlich das Gegenbeispiel die Schweiz eingebracht. Also ich würde vorwegstellen wollen, dass ich weder mich noch unsere Initiative als Jubel-Europäer oder Europäerin verstehe, sondern dass wir sehr wohl auch kritisch sind und kritische Töne ebenfalls anstimmen. Mit Blick auf die Schweiz kann man, glaube ich, sagen, natürlich gibt es viele Lehren und irgendwie gute Standards, gute Beispiele, die die Schweiz macht, aber es ist ein sehr kleines Land mit 8 Millionen Einwohnern, das vielleicht nicht der Maßstab sein sollte, wenn wir über die Zukunft von 400 Millionen Menschen auf dem europäischen Kontinent in einer Welt umsingelt von, ich nenne nur ein paar, Russland, China, USA, uns befinden. Und ich glaube, die Schweiz würde auch nicht in der Lage sein, Giganten wie Apple, Google, Amazon sozusagen Paroli zu bieten und in die Knie zu zwingen und zu sagen, jetzt macht ihr mal USB-C und zwar in allen Endgeräten, denn diese Standards und diese Normen, die setzen wir als Europäische Union und können damit enorme Macht entwickeln und also ein gewaltiges Ausrufezeichen setzen. Ich glaube, die Schweiz ist wie viele andere kleine Staaten, demokratische Staaten, natürlich auch irgendwo guter Impulsgeber. Aber wir sollten auch nicht vergessen, wer wir sind und in was für einer Welt wir leben.
Ja, was natürlich da rauskommt, ist, dass der einzelne Bürger, die einzelne Bürgerin häufig das Gefühl hat, eben nicht erreicht zu werden von genau solchen.
Ja, also ich kann das auch nur unterstreichen, was Herr Tabisch gerade gesagt hat. Ich ärgere mich sehr oft über die Unpünktlichkeit der Deutschen Bahn hier in Deutschland. Ich sehe das aber nicht als ein europäisches Problem an. Aber ich glaube auch nochmal, um zurückzukommen auf die Wirtschaftskraft. Wie gesagt, Herr Tabisch hat schon ein gutes Beispiel genannt. Wir haben vorhin auch über die globale Dimension noch gesprochen. Und man darf ja nicht vergessen, dass der Binnenmarkt auch tatsächlich unsere Wirtschaftskraft auch enorm verstärkt. Und davon profitieren die kleinen Länder in der Europäischen Union. Aber Deutschland profitiert auch extremst vom Binnenmarkt, weil Deutschland eine Exportnation ist. Und auch das dürfen wir nicht vergessen. Und ich glaube, wenn man dann, das Beispiel der Schweiz wurde genannt, man kann sich aber auch das Beispiel von Großbritannien angucken, die ja aus diesem ganzen Verbund der Europäischen Union ausgetreten sind und da jetzt eben auch entsprechend die Konsequenzen tragen. Das heißt, ich glaube, man muss die wirtschaftlichen Faktoren wirklich nochmal entsprechend aufdröseln. Was man auch aufdröseln musste, das hatten Sie eben jetzt gerade auch schon, Frau Heise, kurz erwähnt, ist dieser Zentralismusvorwurf. Und ich glaube, wenn wir jetzt auch gerade über die Europawahl reden, man muss auch noch mal deutlich machen, dass eben die Politik, die in Brüssel gemacht wird, die wird nicht von irgendwelchen Brüsseler Personen gemacht, sondern die wird von den Mitgliedstaaten mitgestaltet. Entweder eben über das Europäische Parlament, die direkt gewählt sind, oder eben über die Vertreter der mitgliedstaatlichen Regierungen. Das heißt, auch da können dann eben entsprechend Kompromisse gefunden werden. Und es ist eben nicht so, dass es dieses Brüsseler Blase gibt, die für uns zentral entscheidet.
Die Frage ist eben nur, was davon bei den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern ankommt, was sie wahrnehmen. Genau. Am Telefon ist Max Grandmontagne aus Freiburg. Schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Ja, was bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt, was für ein Gefühl zu Europa kommt bei Ihnen an?
Eigentlich ein sehr positives. Also ich wohne selber, ich bin gerade zu Hause in Freiburg zu Besuch und wohne in Wien. Bin vielleicht auch meine junge Stimme, die anruft, aber das liegt vielleicht auch eher an der Uhrzeit. aber genau, also ich habe schon auch ich teile diese Desillusionierung gerade ein wenig.
Inwiefern?
Weil, also diese ganzen Werte, die geteilt werden, die unterstütze ich schon und mein Umfeld unterstützt die auch. Also ich bin aus Familie im Saarland groß geworden. Da war Europa keine Frage, das war einfach da. Mhm. Und jetzt auch mit dem Umherwandern, sage ich mal. Aber diese ganzen universellen Werte, die werden halt nicht gelebt, habe ich das Gefühl, weil wenn man sich so mal anschaut, also man proklamiert universelle Menschenrechte, aber irgendwie jährlich sterben trotzdem weiterhin Leute im Mittelmeer. Und das bleibt weiterhin die große Krux der EU. Wenn man irgendwas proklamiert, aber sich dann in der Praxis nicht dran hält. Und das ist einfach schwierig. Und jetzt gerade in der Europawahl, wenn ich so durch Freiburg laufe, gibt es 1-2 Parteien, die noch auf ihre Plakate überhaupt schreiben, was ja immer noch mal was anderes ist. Ja. Universelle Menschenrechte. Finde ich ein bisschen schwierig.
Also Sie sind enttäuscht, weil genau die Menschenrechte, für die EU angetreten ist, eben vor allem nach außen hin gar nicht wahr oder eingehalten werden. Frau Tekin, Sie haben hier genickt.
Genau, also ich kann dieses Empfinden sehr gut nachvollziehen und ich glaube, da müssen wir auch dran arbeiten. Und das hat für mich zwei Dimensionen. Also wirklich auch nochmal zu sagen, die Werte, die in Artikel 2 im EU-Vertrag ausdefiniert sind von Schutz der Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Schutz Minderheiten. Das sind ja alles die Werte, die wir hier auch sehr viel im ersten Teil der Sendung diskutiert haben. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Wir müssen in der EU an unseren Rechtsstaatlichkeitsprinzipien arbeiten. Jetzt der zweite Teil des Beitrags gerade mit der externen Vertretung und auch Einhaltung der Menschenrechte mit der Migrationspolitik. Und ich muss schon auch sagen, dass für mich die Migrationspolitik ein sehr gutes Beispiel für einen Politikbereich ist, der sich sehr stark gewandelt hat. Im Vergleich zu vor 2015, vor der sogenannten Migrations- oder Flüchtlingskrise hier in Europa, wo dieses Wort Festung Europa war immer so dieses, eigentlich dieses schmutzige Wort war, das wollen wir nicht. Und wenn man sich jetzt die aktuelle Gesetzeslage anguckt, die jetzt gerade mit Hängen und Würgen jetzt beschlossen worden ist, dann gibt es eben die harten Grenzen, die Externalisierung dieser Politik und dann auch noch die flexible Solidarität nach innen. Das ist eben für mich ein Beispiel, wo die Politik sich gewandelt hat. Das waren die Auswirkungen der Flüchtlingskrise. Das ist aber auch der Rechtsruck in der Politik, den wir aktuell sehen.
Ich würde ein Thema gerne nochmal aufgreifen, weil es genannt worden ist von Ihnen, Herr Grand-Montagne, nämlich der Wahlkampf. Herr Tabisch, Ihnen liegt das Thema Wahlkampf sowieso auch sehr am Herzen, was diese Europawahl angeht.
Ja, es ist ein Wahlkampf, der, ich glaube, sich stark unterscheidet von Wahlkämpfen zuvor. 2019 zum Beispiel hatten wir die Hochphase von Fridays for Future, die viele Millionen junge Menschen auf dem ganzen Planeten auf die Straßen gebracht hat. Wir hatten die Debatte zum Upload-Filter, die viele Menschen politisiert kurz vor der Europawahl hat. Rezos Video ging viral und junge Menschen diskutierten über die Europawahl. Wenn wir uns das jetzt heute sozusagen vergegenwärtigen und schauen, was kommt gerade so, sickert so durch von Europa, wofür lohnt es sich, zur Europawahl zu gehen, dann finden wir sehr wenige Gründe, es sei denn, wir bohren richtig nach und nehmen uns die Zeit. Und ich glaube, das ist so ein Faktum, was dazu führt, dass der Wahlkampf zum Beispiel jetzt mit Plakaten wie Friedrich Merz sehe ich gerade, Olaf Scholz, Leute, die eigentlich gar nicht zur Wahl stehen, aber irgendwie versuchen wollen, Leute zu mobilisieren, die Parteien zumindest. Und auf der anderen Seite erleben wir, dass sehr viel digital stattfindet. Ob jetzt Social Media, Instagram, TikTok, dass dort sehr viel Wahlkampf geführt wird, dass Politikerinnen und Politiker immer Social Media Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um sich herum haben, weil sie genau wissen, wir sind viel zu spät dran, die AfD hat viel eher gecheckt, verstanden, dass man Leute im Digitalen besser und schneller und viel, viel mehr erreichen kann als auf den Marktplätzen. Ich glaube, das wird sich auswirken, wenn wir weiterhin schlafen, dass wir auch hier Ressentiments schüren können und vergessen oder den Track nicht mehr schaffen, auch dort Wahlkampf zu führen.
Herr Grand-Montagne, sind Sie denn noch erreicht? Gehen Sie zur Wahl? Werden Sie zur Wahl gehen?
Ja, ich war gestern Briefwahl machen hier in Freiburg, weil ich in Österreich vergessen habe, mich ins Wahlregister eintragen lassen zu dürfen.
Also, trotz der Enttäuschung.
Aber ich war mit meiner Schwester wählen, die war Erstwählerin und das passt dann schon auch ganz gut, weil ich bin sehr politisch interessiert, habe Politik studiert, jetzt Kulturwissenschaft. Das ist, für mich ist das alles irgendwie klar, aber meine Schwester als Erstwählerin war komplett bei manchen Fragen einfach überfordert und ich sehe auch einfach, dass es, ja, dass es vielleicht auch damit zusammenhängt, dass man Kulturwissenschaftler, auch immer ein bisschen Historiker, dass es manchmal einfach, die EU war einfach ein Wirtschaftsprojekt am Anfang und ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass man vergessen hat, die Menschen mitzunehmen und deswegen auch das Desinteresse jetzt so groß ist und was es da für Wege gibt. Klar, Erasmus, es gibt schon eine Gruppe von Menschen, die sich Europa zugehörig fühlt, aber wenn ich dann wieder mal so in Österreich gucke oder auch bei meinen Großeltern tatsächlich im Saarland, da ist, Europa ist dann nicht sehr positiv abgestempelt.
Deswegen,
obwohl es halt meiner Meinung nach viele positive Dinge hat.
Deswegen unser Titel heute, EU-Wahl in Krisenzeiten. Dankeschön, Herr Grand-Montagne, dass Sie sich beteiligt haben.
Vielen Dank. Dann schönen
Tag ein noch. Schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Und jetzt zum Schluss noch mit Reinhold Koch. Herr Koch, Sie haben sozusagen als Hörer das letzte Wort.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Was geht Ihnen beim Gedanken Europa, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Ja, es wurde ja schon viel gesagt. Es ist auch schön, ist auch super. Ja, ich habe ein lachendes und ein weinendes Auge bei Europa. Zum Ersten jetzt direkt zur Wahl, was jetzt gerade passiert. Bei der letzten Wahl, muss ich sagen, habe ich einen riesen Frust erlebt, dass nämlich eine Frau reingeholt wurde, die mit der Europawahl gar nichts zu tun hatte, die Ursula von der Leyen, die war Verteidigungsministerin und wurde durch einen Deal der Regierungschefs zur Präsidentin gemacht.
Also da schon mal die erste Enttäuschung Ihrerseits.
Das war ein riesen Frust für mich. Mhm. Ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Gut, es war, es wurde gemacht. Aber das erstmal zu diesem Thema Wahl und Demokratie.
Dann, vielleicht sollten wir da gleich mal drauf eingehen, Frau Tekin, weil das ist...
Also ich kann Ihren Frust sehr gut nachvollziehen, weil es ja dieses sogenannte Spitzenkandidatenverfahren gibt seit 2014, ohne dass es tatsächlich gibt. Weil man muss sagen, dass die Entscheidung, die der Europäische Rat getroffen hat, die war regelkonform. Der Europäische Rat muss sich bei seinem Vorschlag an die Ergebnisse der Europawahl halten. Und die EVP, die Partei von Frau von der Leyen, hatte gewonnen. Und dann haben sie eben nicht Herrn Weber, sondern Frau von der Leyen vorgeschlagen. Regelkonform, aber absolut frustrierend. Und ich finde, das aktuelle System, so wie wir es haben, ein Spitzenkandidatenverfahren, ohne dass wir es tatsächlich haben, da muss sich was tun. Und das ist ein Reformschritt, der gemacht
hat
werden
sich
muss.
Haben sich die entsprechenden Stellen, ist dieser Frust, der wahrscheinlich nicht nur bei Herrn Koch, sondern der ja allgemein dann war, hat sich das durchgesetzt? Also hat sich das bis oben hin durchbuchstabiert? Ist das klar geworden?
Ich glaube nicht unbedingt, wenn man jetzt hört, dass Macron auch wieder einen ganz anderen Namen ins Spiel bringt mit Herrn Draghi, können wir vielleicht einen ähnlichen, vielleicht etwas Ähnliches auch in diesem Jahr erwarten. Ich möchte es nicht beschreien, aber es ist eben so, dass es so letztendlich das Verfahren an sich noch nicht gibt, aber man hofft, dass es dann entsprechend durchgesetzt wird.
Herr Koch, Sie wollten aber noch einen anderen Gedanken äußern.
Ja, dann das Thema zur Einstimmigkeit. Wir wählen jetzt ein neues Europäisches Parlament. Wieso sagt man nicht, in dieser neuen Zeit, mit diesem neuen Parlament, werden wir dieses Einstimmigkeitsgebot abschaffen? Weil das gehört doch zur Demokratie dazu. Ich kann doch, wenn ich alles nur auf Einstimmigkeit beschließen kann, dann sind wir, ich meine, welche Regierung kann das machen? Das kann keine, aber da wird das gemacht. Für mich unmöglich. Die müssen sich daran setzen. Das darf nicht sein, dass ein Land alles blockieren kann.
Ich bin da ganz Ihrer Meinung, dass wir mit der qualifizierten Mehrheitsentscheidung, die muss ausgeweitet werden. Das Europäische Parlament kann das leider nicht alleine entscheiden, kann aber die Reformvorschläge eben initiieren, hat dies auch schon getan. Und ich stimme Ihnen zu, dass das Einstimmigkeitsprinzip, was dann im Rat entsprechend gilt, das muss ausgeweitet werden, auch auf andere Politikbereiche. Und da ist auch gerade, wenn ich sagen darf, die deutsche Bundesregierung eine der Vorreiterinnen, die versucht, diese Thematik in Brüssel dann entsprechend auch zu pushen.
Ja, das muss auch sein, weil das hat für mich was mit Demokratie zu tun. Wenn dieses Schild so hoch gehalten wird, dann muss das passieren. Und wenn das Europäische Parlament, wenn die Parlamentarier merken, das passiert nicht, dann muss eben innerhalb vom Parlament was passieren. Dann müssen die sagen, nein, so nicht. Also das ist meine Meinung. Ja. Gut, so, dann.
Einen letzten Punkt noch, Herr Koch, weil unsere Sendung nähert sich dem Ende.
Ein ganz
und zwar rasant.
Thema. Es ist einfach die Finanzierung von allem. Und für mich ist einfach unglaublich, dass wir innerhalb von Europa immer noch Steueroasen haben. Also es wird ja immer erzählt, Steuern werden nicht erzählt. Wir brauchen eine große Steuerreform innerhalb der Staaten, aber auch gerade innerhalb von Europa. Es kann doch nicht sein, dass in Irland Großkonzerne hingehen, um Steuern zu bezahlen, unsere ganze Infrastruktur nutzen und sich einen Milliarden Profit einfahren.
Der Ärger ist rübergekommen, Herr Koch. Und jetzt an dieser Stelle gebe ich Frau Tekin nochmal das Wort oder auch Herrn Tabesch. Und danke aber, dass Sie auch diese kritischen Punkte noch angesprochen haben, denn ansonsten wäre unsere Sendung gar nicht rund gewesen. Vielen Dank dafür.
Ja, Steuern spielt ja keine Rolle im Wahlkampf.
Also, Steuern spielt keine Rolle, Wahlkampf haben wir
ist ein Thema, was definitiv mitgedacht und mit diskutiert werden muss. Würde ich aber erstmal aufgrund der Zeit jetzt auch so erstmal stehen lassen.
Aber Herr Tabisch?
Ich habe Luft geholt, Sie haben es gehört. Mhm. Genau. Ich wollte nur hinzufügen, dass ich vollkommen zustimme. Das Europäische Parlament in der Art und Weise, wie es gerade von den Verträgen mit Rechten ausgestattet ist, ist leider noch ein zu zahnloser Tiger. Und wir müssen dafür sorgen, dass dieser Tiger mehr Zähne bekommt, mehr Rechte und Befugnisse, genau wie gerade beschrieben. Ich glaube, dass nach wie vor die großen, wesentlichen Leitplanken von 27 Staats- und Regierungschefs gestellt werden und beeinflusst werden. Und deswegen sage ich auch immer, nach der Europawahl ist vor der nächsten Europawahl nicht in 5 Jahren, sondern im nächsten Herbst bei der Bundestagswahl. Die maßgeblichen Entscheidungen werden nämlich auch in Berlin, in Warschau, in Prag, in Paris und in Stockholm getroffen. Das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir über Europa sprechen.
Herr Koch, vielen Dank für Ihren Anruf. So ganz zum Schluss unserer Sendung. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Ihnen auch.
Und danke. Nächstes Wochenende ein schönes Wahlwochenende natürlich. Machen Sie es gut. Vielleicht passt da auch noch so eine Zeile eines Hörers, der uns geschrieben hat, anonym will er bleiben. Er fragt sich, was für ein Europa wir wollen. Und wenn wir mal so eine gesamteuropäische Umfrage gestartet hätten, dann wäre seiner Meinung nach folgendes Ergebnis rausgekommen, nämlich wie die EU vielen Menschen von außen erscheint. Eine Patchwork-Decke wäre es, in die die unterschiedlichsten Länder und Interessen eingearbeitet wurden und nicht unbedingt zueinander passen. Also vielleicht zum Schluss irgendwie die EU ist ein, ja, nach wie vor auch ein ständiges Werden, oder? Von der Tekin, Sie begleiten das ja in Ihrem Institut weiterhin.
Ja, in der Tat. Und deswegen kann ich da auch Herrn Tabisch zustimmen. Nach der Wahl ist vor der Wahl, beziehungsweise die Arbeit an der Europäischen Union geht immer weiter. Und ich glaube, wenn wir jetzt eben auch die wirklich großen Herausforderungen sehen mit Demokratie, mit Rechtsstaatlichkeit, mit aber auch Friedenssicherung auf dem Kontinent. Das heißt, wir müssen uns wirklich aktiv darüber Gedanken machen, welche EU wollen wir? Und wenn man dann jetzt auch noch mit, das haben wir noch nicht diskutiert, aber mit in den Blick nimmt, dass wirklich ein Rechtsruck im Europäischen Parlament zu erwarten sein wird, dann muss man sich dann noch die Gedanken machen, welche europapolitischen Auswirkungen wird dies haben und wie wird dann ein Europa in der Zukunft aussehen, wenn wir eben Parteien auch haben, die vielleicht auch eher ein ganz anderes Europa wollen, was mehr auf den Nationalstaat zurückgeht.
Mhm. Wann müssen wir uns diese Gedanken machen? Dann müssen wir uns jetzt, bevor wir den Wahlzettel ausfüllen,
Wahlzettel ausfüllen und danach auch weiter proaktiv dran arbeiten.
Herr Tabisch, Sie haben das Schlusswort.
Ich wollte das schöne Bild mit der Patchwork-Decke genau aufgreifen. Ich würde sagen, genau so sollte Europa sein. Regionale, sprachliche, kulturelle, religiöse, nationale Unterschiede bewahren. Bitte auch fördern, das machen zum Beispiel der Kohäsionsfonds. Und bitte nicht alles mit gleicher Farbe, gleichen Stoff. Das will auch ich nicht. Aber das ist auch mein Verständnis von Europa. Patchwork-Decke beschreibt es sehr, sehr gut. Deswegen lasse ich es dabei.
Sagt Milat Tabisch, Gründer des Projekts unter der Initiative Ruhrpott für Europa. Und zu Gast bedanke ich mich auch ganz herzlich von der Tekin, Direktorin des Instituts für europäische Politik. Vielen Dank Ihnen beiden für Ihre Zeit hier.
Danke Ihnen.
Und vielen Dank allen Hörerinnen und Hörern, die sich beteiligt haben. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Und die Frage bleibt uns natürlich erhalten. Welches Europa wollen wir? Arbeiten wir weiter dran.